Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Petra Enzminger und ich grüße Sie ganz herzlich.
Keine Mauer, die Menschen ausgrenzt und Freiheiten begrenzt, ist so hoch oder so breit, dass sie nicht doch durchbrochen werden kann,
sagte die Kanzlerin heute bei den Feierlichkeiten anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls in Berlin. 30 Jahre nach dem Mauerfall wollen wir in Campus und Karriere an diesem Samstag wissen, wie ist das eigentlich mit den Spitzenposten in Deutschland? Warum sind sie immer noch vorwiegend von Menschen aus Westdeutschland besetzt? Im Interview mit dem Spiegel hat Angela Merkel dazu gesagt, man muss, um Karriere zu machen, schon klar und deutlich und manchmal ein bisschen laut sein. Und da könne sie Ostdeutsche nur ermuntern. Und dabei hat sie auch deutliche Defizite beklagt. Wörtlich, das ist kein guter Zustand. Wie diesen Zustand also ändern, darüber werden wir sprechen. Ändert sich da vielleicht ohnehin gerade etwas mit den nachfolgenden Generationen? Sie sind eingeladen, am heutigen 30. Jahrestag des Mauerfalls Ihre Meinung dazu zu sagen. Warum sind so viel mehr Westdeutsche in Spitzenpositionen? Sind Sie ein Bürger mit ostdeutscher Biografie und haben es vielleicht an eine Spitzenposition gebracht? Unsere Hörertelefonnummer lautet 00800 4464 4464, kostenfrei. Noch einmal 00800 4464 4464, oder senden Sie uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de, gerne mit Rückrufnummer. Ich stelle Ihnen noch schnell die Gäste vor. Mit dabei sind bei mir im Studio Josephine Schulz, gerade hier im Deutschlandfunk in der Volontärsausbildung. Und wir können eigentlich noch gratulieren, gerade erst Geburtstag gehabt, kurz nach dem Mauerfall nämlich geboren. Kurz vor dem Mauerfall war,
genau.
Sechs Tage vor Mauerfall, 89er Jahrgang. Glückwunsch also zum runden 30. Zugeschaltet aus Dresden ist uns Johannes Stemmler, immer wieder Stimme der dritten Generation Ost, aber inzwischen längst auch in anderen Themenfeldern aktiv, als Forschungsgruppenleiter sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Langer Titel, grüße Sie.
Hallo.
Aus Jena zugeschaltet ist uns außerdem Lars Vogel. Er lehrt dort an der Uni Politikwissenschaft und erforscht, was die Spitzenpositionen Ostdeutscher angeht. Hören wir gleich mehr davon. Lars Vogel, schön, dass Sie dabei sind, dass Sie alle dabei sind.
Ja, hallo.
Und wir schalten im Laufe der Sendung, das soll noch erwähnt werden, auch noch zu Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, der in das Viertel zurückgegangen ist, in dem er aufgewachsen ist. Das Rostocker Viertel Lüttenklein. Und das dann auch in einem Buch beschrieben hat, Lüttenklein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, sprechen wir noch drüber. Wenig Ostdeutsche in Führungspositionen, was ändert sich mit den nachfolgenden Generationen? Darum geht es in Campus und Karriere an diesem Samstag. Rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464.
Du erkennst das an der Art und Weise, an dem Selbstbewusstsein, an dem Anspruch, Führungspositionen übernehmen zu wollen. Das ist einfach so. Und das ist ja auch heute bundesweit ein Riesenproblem. Da lässt man den Ossi einfach nicht ran.
Ja, lässt man den Ossi einfach nicht ran an die Führungsposition, glaubt dieser junge Mann mit ostdeutscher Biografie. Mangelndes Selbstbewusstsein, fehlender Führungsanspruch, werden wir sicher drüber reden müssen. Aber wie sieht's denn wirklich aus mit der Verteilung der Spitzenposten? Mehrere Hörerinnen und Hörer haben uns schon vor der Sendung angerufen, haben die 00800 4464 4464 gewählt, auf unseren Anrufbeantworter gesprochen. Da gibt's erhebliche Zweifel. Stellvertretend hören wir diese Dame.
Hier ist die Frau Grünewald. Wieso sind wenig Ostdeutsche in Führungspositionen? Das Thema ist künstlich von den Medien aufgebauscht und ich kann die Ost-West-Trennung nicht sehen. Für mich kommt es auf die Qualifikation an und wir haben doch eine Ostdeutsche, die Frau Merkel, die hat ja Deutschland ganz tüchtig in den Sand gesetzt.
Künstlich aufgebauscht, sagt diese Dame, Lars Vogel, Politikwissenschaftler aus Jena. Helfen Sie uns. Wie steht es denn tatsächlich mit dem Anteil in Spitzenpositionen? Sie forschen ja genau darüber.
Also das ist natürlich so eine Frage, wenn man fragt, sind es zu wenige, braucht man irgendwie einen Maßstab. Und ein einfacher Maßstab ist natürlich, entspricht der Anteil an Ostdeutschen in den Eliten ihrem Bevölkerungsanteil, also dem Anteil an Ostdeutschen in der Bevölkerung. Weil das wäre im Grunde ein Hinweis darauf, dass es die gleichen Chancen für diese Personen gibt. Denn dann müssten sie ihren Bevölkerungsanteil gemäß in den Eliten vertreten sein. Dazu gibt es verschiedene Eindrücke über zum Beispiel Ostdeutsche als Richter oder als Präsidenten oder Rektorinnen von Universitäten. Und die weisen alle darauf hin, ohne jetzt eine genaue Zahl nennen zu können, dass der Anteil an Ostdeutschen in den Eliten nicht ihrem Bevölkerungsanteil entspricht.
Können Sie uns dann eine ungefähre Größe irgendwie nennen, irgendwas, was wir greifen können?
Ja, also man kann aus früheren Erhebungen im Grunde schätzen, dass der Anteil von Ostdeutschen ungefähr höchstens 5% beträgt, wenn man die unter Eliten, die Führungspositionen in allen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft, Justiz und so weiter versteht. Ungefähr 5% bei einem Bevölkerungsanteil, wenn wir von Ostdeutschen ausgehen als Personen, die in der DDR oder in Ostdeutschland geboren wurden, von ungefähr 17%.
Da merkt man aber auch schon, so wie Sie es beschreiben, es gehört auch dazu, dass man sowohl definiert, was ist eigentlich Ostdeutsch, als auch was ist Führungsposition. Gibt es da klare Definitionen?
Ja, also es gibt klare Definitionen und unklare und unscharfe Wirklichkeiten. Ja? Also wenn man die Ostdeutschen einfach als solche definiert, die in der DDR geboren und groß geworden sind, da wird deren Anteil natürlich naturgemäß mit der Zeit abnehmen. Allerdings ist es ja nicht so, dass damit der Sozialisationsraum, so möchte ich das jetzt einfach mal benennen, Ostdeutschland damit ausstirbt. Wenn man also im Grunde davon ausgeht, dass es ein Hinderungsgrund ist für diesen Aufstieg, diesen gesellschaftlichen Aufstieg, in einem System wie in der DDR geboren und sozialisiert worden zu sein, dann kann sich diese Art der Sozialisation natürlich auch nach 1989 fortgesetzt haben. Allerdings natürlich dann auf eine andere Weise, als wenn sie nur in der DDR vor 1989 stattgefunden hätte. Insofern halten wir es eben so, dass wir von verschiedenen Prägungen ausgehen, dass also es verschiedene Ausprägungen des Ostdeutschseins gibt. Und da kann es also jemand geben, der also wirklich jetzt in der DDR vor 1989 geboren ist, immer dort gelebt hat und auch nach 1989 nicht in den Westteil gezogen ist. Da würden wir sozusagen die stärkste Prägung sehen. Wir würden sie aber vielleicht sogar noch bei jemandem vermuten, der 1989 von West nach Ost migriert ist und dort aber jetzt seit 30 Jahren lebt. Da kann man auch nicht einfach sagen, der hatte gar nichts von Ostdeutschland mitbekommen.
Also gar nicht so einfach, das alles so klar abzugrenzen. Sie sind dran, das neu auszuwerten, haben eine umfangreiche Befragung auch gemacht und gerade abgeschlossen. Wen haben Sie wonach befragt?
Also befragt haben wir die Bevölkerung danach, ob sie eine Unterrepräsentation der Ostdeutschen, also personelle Unterrepräsentation wahrnimmt, also genau das wahrnimmt, ob es zu wenige Ostdeutsche gibt. Und wir haben ihnen den Bevölkerungsanteil der Ostdeutschen genannt, 17%, und haben dann gefragt, wie groß sie denn glauben, dass der Anteil an Ostdeutschen in den Eliten ist. Und ohne jetzt genaue Zahlen nennen zu können, weil die Studie ist eben erst ganz frisch, kann ich aber zumindest sagen, dass über 3/4 der Menschen in Ost- und in Westdeutschland wahrnehmen, dass es weniger Ostdeutsche in diesen Führungspositionen, diesen zentralen Führungspositionen gibt, als ihren Bevölkerungsanteil, als nach ihrem Bevölkerungsanteil zu erwarten wäre.
In dem O-Ton der Hörerin haben wir es gerade gehört, die Medien bauschen das auf. Das ist etwas, was wir in Zuschriften immer wieder auch hören, gerade wenn es um Ost-West-Unterteilung geht. In diesem Fall, was die Führungspositionen angeht, habe ich mich für das Thema nochmal entschieden, weil es ja eben, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, Zahlen gibt. Johannes Stemmler, auch Sie sind Politikwissenschaftler, Vertreter der Generation, der dritten Generation Ost, aber eben auch in der Lausitz, ich habe es eingangs erwähnt, aktiv. Wenn Sie diese Frage beantworten sollten, sollen wir heute noch drüber sprechen? Gerade mit Blick darauf, dass wir ja auch gesamtdeutsch denken sollen und wollen. Was antworten Sie?
Da sollen wir auf jeden Fall drüber sprechen, denn wenn wir uns der Frage von einer anderen Seite aus annähern, geht es doch vielleicht darum, immer wieder herauszufinden, haben wir eigentlich die Leute in den Führungspositionen, die wir brauchen, um die Herausforderung der Gegenwart zu bewältigen.
Und können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ja, natürlich. Und wir sehen, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben, die mit globalen Herausforderungen, mit schwierigen Klimawandelfragen konfrontiert ist, die immer wieder Gerechtigkeitsfragen beantworten muss, die sich in Europa positionieren muss und beispielsweise in meinem Fall in der Lausitz den Kohleausstieg managen muss und gleichzeitig dort ein regionales Wirtschaftssystem neu aufstellen muss. Und da komme ich eigentlich zu dem Schluss zu sagen, wir brauchen alle verschiedenen Gruppen in diesem Land auch in den Führungsetagen, damit dort eine Sensibilität dafür entsteht, was eigentlich für Wirkungen entstehen, mit Bezug auf die Entscheidungen, die da getroffen werden. Und wenn wir nun in die Führungsetagen schauen, sei es in der Wirtschaft, beim Militär, Gerichten, wo auch immer, da finden wir leider diese Vielfalt, die unsere Gesellschaft eigentlich hat, nicht wieder. Wir finden es viele super qualifizierte Menschen, aber oft sind es Männer ab einem bestimmten Alter mit einer bestimmten Hautfarbe, nämlich weiß. Und da denke ich mir, dass es Qualifikation allein nicht sein kann, denn das würde ja heißen, dass es immer nur die weißen mittelalten Männer, meistens aus dem Westen, sind, die die Dinge am besten können.
Das trifft dann aber auch auf andere Attribute zu, wie zum Beispiel männlich, weiblich, in der Lage, Dinge so und so zu bewerten. Sie haben die Qualifikation genannt. Ost-West muss ja dann nicht unbedingt ein Kriterium sein.
Muss es nicht, kann es aber. Und ich denke, wenn wir darüber sprechen, ob wir genug Ostdeutsche in Führungspositionen haben, dann sprechen wir im Grunde implizit auch darüber, haben wir unsere Gesellschaft in den Führungsebenen eigentlich vertreten. Es geht auch um Frauen, es geht auch um Menschen mit Migrationshintergrund, auch um Menschen mit Behinderung. Ermöglichen wir es allen, daran teilzuhaben oder zumindest die Chance zu haben, an den entscheidenden Stellen mitzuentscheiden?
Also geht es Ihnen darum, die Bevölkerung in ihrer Vielfalt repräsentiert zu haben. Was würde denn jemand mit ostdeutschem Hintergrund unterscheiden von jemandem mit westdeutschem Hintergrund?
Erfahrung. Herr Vogel hat es im Grunde schon gesagt, das ist ein Erfahrungsraum, Ostdeutschland. Den kann man natürlich beginnen lassen in der DDR. Ich selber war 7, als die Mauer gefallen ist und bin aber...
Sie sind geboren in Dresden?
Geboren in Dresden, aufgewachsen in Dresden, bin natürlich in diesen Erfahrungsraum hineingewachsen. Und dass es ein Ostdeutscher ist, habe ich dann erst gemerkt, als ich mehr und mehr Kontakt mit Leuten aus dem Westen hatte und als ich aus Deutschland ganz weggefahren bin. Dann erst wurde mir bewusst, dass ich in einem bestimmten zeitlich-räumlichen Kontext aufgewachsen bin, der eine besondere Situation war, nämlich massiver Wandel in sehr, sehr kurzer Zeit, viel soziale Dynamik, viel Mobilität. Und was das mit einem macht, ist im Grunde, ist das die Grundlage meiner Erfahrung und ich denke auch die Erfahrung vieler anderer Leute aus dem Osten, die aus meiner Sicht wertvoll sind, auch gehört und repräsentiert zu haben.
Und im Hintergrund haben wir Lars Vogel gehört aus Jena. Sie empfinden das ähnlich, wie gerade von Herrn Stemmler beschrieben.
Ja, also das kann ich in der Tat nur unterstreichen. Also die Erfahrung sozusagen, dass innerhalb kürzester Zeit alte Gewissheiten, was man erlernt hat, nichts mehr gelten und neue Praktiken und Weltdeutungen gelernt werden müssen, um sich neuen soziale Positionen aufzubauen. Das ist sicher etwas, was ganz markant für diese ostdeutsche Erfahrung ist. Und das soll nicht heißen, dass alle gleich damit umgegangen sind, aber diese Erfahrung haben eben viele aus dem Osten gemacht und mitgebracht. Und das ist sozusagen etwas, was dort in diesem Raum eingeschrieben ist, und dann auch Leute miterfahren können, die eben dann später dazugekommen sind, indem sie entweder später geboren wurden oder dann eben nach Ostdeutschland gegangen sind.
Ich muss und möchte an dieser Stelle ein ganz klein bisschen ketzerisch sein, denn jemand, der uns jetzt aus Bayern zuhört, der würde vermutlich auch sagen, seine Sozialisation, je nachdem, wo er da aufgewachsen ist, ist eine ganz andere als die eines Norddeutschen. Da sind wir wieder auch ein bisschen am Ausgangspunkt, nämlich bei der Frage, inwieweit ist es wichtig, dass es wirklich Vertreter aus dem Osten sind? Was würden Sie sagen, Herr Vogel?
Ja, also ich würde gerne nochmal das von Herrn Stemmler aufgreifen. Das ist ja nicht so, dass das nur den Osten betrifft. Das betrifft eben, Sie hatten es ja vorhin schon genannt, verschiedene Gruppen. Und es ist eben eine Frage der Offenheit des Zugangs zu entscheidenden Positionen. Und das betrifft auch dann nicht mal nur diejenigen, die sich dann in diesen Positionen befinden, sondern auch diejenigen, die einfach sehen, ich als Mitglied aus Ostdeutschland, ich als Frau, ich als jemand mit Migrationshintergrund oder wie auch immer, habe weniger Chancen, hier mit teilzuhaben, mit teilzunehmen, mitzuentscheiden. Das zieht sozusagen eine Wirkung von oben nach unten nach sich. Und da müssen wir, glaube ich, gar nicht ganz exakt über einzelne Gruppen sprechen. Es wäre eben von Vorteil, wenn diese Rekrutierungswege offener wären, als sie es im Moment sind. Und der ostdeutsche Fall ist eben ein Spezialfall davon.
Josephine Schulz hört aufmerksam zu, hier bei mir im Studio, eine Kollegin aus dem Deutschlandfunk, Volontärin der Zeit. Und wenn ich Sie frage, wenig Ostdeutsche in Führungspositionen, was ändert sich mit den nachfolgenden Generationen? Sie sind mit dem Mauerfall geboren. Wie lautet Ihre Antwort?
Also ich habe schon das Gefühl, dass sich da einiges tut. Also ich jetzt persönlich in meinem Leben hatte jetzt, mir würde jetzt kein direkter beruflicher Misserfolg oder Erfolg einfallen, den ich direkt auf meine ostdeutsche Herkunft zurückführen könnte. Sicher prägt einen das zusammen mit ganz vielen anderen Faktoren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich einiges tut im Sinne von Diversity ist irgendwie ein wichtiges Stichwort bei Rekrutierung und Einstellungspraxis. Und bisher hat man da wahrscheinlich eher auf Geschlecht, auf Migrationshintergrund geschaut. Aber ich habe das Gefühl, dass Ostdeutsch da jetzt als neuer Faktor so ein bisschen dazu kommt, wahrscheinlich jetzt nicht von den Unternehmen aus sich heraus, sondern weil da der Zeitgeist auch so ein bisschen Druck macht. Aber ja, wenn man als Nachwuchskräfte 5 weiße Männer aus dem Osten einstellt, ich glaube, da muss man sich heutzutage schon rechtfertigen, aus dem Westen einstellt. Genau, deswegen habe ich da schon das Gefühl, da tut sich was.
Diversity, also die Vielfalt, die auch in den Unternehmen gewahrt werden möchte und wo Ost-West möglicherweise dann eine Rolle spielt. Wenn Sie mit Gleichaltrigen sprechen über die Frage, wo wollen die hin, was wollen die werden, gibt es da auch so junge Aufstrebende, die wirklich auch sagen, sie wollen irgendwo an die Spitze?
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, mein Freundeskreis, mein Bekanntenkreis ist immer noch sehr, ja, ostdeutsch geprägt. Fast alle von denen sind in Ostberlin geboren und in Ostberlin aufgewachsen. Und wenn man jetzt nach Unterschieden fragt, ich kenne jetzt nicht so viele Gleichaltrige aus dem Westen, deswegen kann ich das da schwer gegenhalten. Aber ich glaube, was tatsächlich in meinem Lebensumfeld gar nicht vorkommt, ist so ein Unternehmergeist oder irgendwie so ein, ich will eine eigene Firma gründen, sowas. Sowas ist einfach eine andere Welt. Sowas kommt irgendwie nicht vor. Ich will Vermögen aufbauen, ich will an die Spitze. Also da würde mir jetzt niemand einfallen.
Kann natürlich auch mit einer Haltung zusammenhängen, die man ihrer Generation nachsagt, nämlich ein starkes darauf achten, dass die Work-Life-Balance stimmt, dass man eben Beruf und privates Freizeit miteinander in Einklang bringt. Würden Sie sagen, das könnte auch der Grund dafür sein?
Klar, ich glaube, da spielt immer ganz viel zusammen sozusagen. Weiß ich nicht, wenn man jetzt auf die Ost-West-Frage guckt, dann ist es vielleicht schon auffällig, dass sozusagen im Osten einfach wenig Vermögen da sind, dass es einfach in der Lebensrealität nicht vorkommt, dass da irgendwie ein Familienbetrieb ist, den man übernehmen könnte oder dass da Kapital ist, was sich irgendwie vermehren soll. Also sowas kommt in meiner Welt oder ist in meiner Welt nie vorgekommen. Deswegen war das, glaube ich, auch nie das, was die Menschen angestrebt haben, weil das so weit weg war.
Wichtige Stichpunkte, die Sie da gerade genannt haben und die wir gleich auch nochmal aufgreifen wollen. Wenn Sie sich beteiligen möchten, wenig Ostdeutsche in Führungspositionen, was ändert sich da möglicherweise auch mit den nachfolgenden Generationen? Was sagt uns das, dass tatsächlich die Menschen aus Ostdeutschland immer noch unterrepräsentiert sind in den Spitzenpositionen? Welche Folgen hat das möglicherweise? Über all das wollen wir noch sprechen hier in der Sendung Campus und Karriere. Und Sie können uns weiter anrufen 00800 4464 4464, so die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie mailen uns an campus@deutschlandfunk.de. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls gehen wir hier in Campus und Karriere an diesem Samstag der Frage nach, warum so wenig Ostdeutsche in Führungspositionen sind. Da lohnt sich sicher auch noch einmal der Blick in die Historie, die Wende und die Nachwendezeit. Was ist da eigentlich geschehen? Wir haben schon über Sozialisation auch gesprochen und Stefan Mau ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Er ist Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wenn wir also fragen, was antworten Sie auf die Frage, warum Ostdeutsche in den Führungsetagen Mangelware sind, was hat es mit der Herkunft auf sich?
Ja, da sind sicher mehrere Faktoren. Der gewichtigste Faktor ist sicherlich die Transformation in Ostdeutschland und der massive Elitentransfer von West nach Ost. Da unterscheidet sich Ostdeutschland von den anderen osteuropäischen Ländern in der post-sowjetischen Phase, die eben sehr schnell die alten Eliten abgeräumt haben und wo eigene junge Eliten nach oben gekommen sind, zum Teil in höchste und hohe Ämter in der Wirtschaft oder auch in der Politik. In Ostdeutschland hat man gesagt, wir haben das Personal, wir können das rüberschicken, und in den 90er Jahren galt halt, je höher und je einflussreicher die Position ist, desto wahrscheinlicher ist sie mit einem Westdeutschen besetzt. Und da war die Annahme, dass das eine Übergangszeit ist, das dauert 5-6 Jahre und dann kommt kommen die Ostdeutschen alleine auf diese Posten. Und heute sehen wir, dass sich das nicht so ohne weiteres bewahrheitet hat.
Wobei man ja auch sagen muss, wir haben es auch heute hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Mittag im Interview mit einem Bürgerrechtler nochmal gehört. Es war ja auch der Wille, dass die alte Ostelite erstmal weggeht. Also die sollte ja ihre Posten auch nicht unbedingt behalten.
Ja, ich sage aber, da hätte es eben riesige Chancen für wirklich jüngere Leute am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn gegeben, die man vielleicht jetzt noch nicht als kontaminierte Elite angesehen hätte. Und wie gesagt, in Osteuropa sind dann Leute mit 35 Präsidenten des Verfassungsgerichts geworden oder Finanzminister. Und ich glaube, mit ein bisschen Bemühen und auch mit dem Verständnis dafür, dass Transformation nicht heißen kann, dass man nur Infrastruktur investiert, dass man Verwaltung effizienter gestaltet und Unternehmen privatisiert, sondern dass man auch in die Köpfe hinein investiert, Leute mitnehmen muss, Karrierenetzwerke etablieren muss, dann hätte man wahrscheinlich auch erreicht, dass mehr Ostdeutsche in der Spitze ankommen.
Es ist wahrscheinlich relativ schwierig, das jetzt noch im Nachhinein zu beurteilen, aber Josephine Schulz hat es ja auch gerade hier erklärt. Es gab natürlich im Osten auch weniger Kapital, weniger Führungsanspruchsdenken möglicherweise. Sind Sie sicher, dass es da auch tatsächlich Menschen gegeben hätte, die diesen Anspruch für sich auch gehabt hätten, auch jüngere Menschen?
Ja, das wissen wir nicht so genau. Wird ja immer gesagt, im Osten gibt es dann weniger Aufstiegswillen und eine stärkere Absicherung nach oben oder auch weniger Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme. Da können wir jetzt darüber spekulieren. Ich glaube, dass das für bestimmte Jahrgänge sicherlich zutrifft, die eben stark in der DDR sozialisiert sind. Aber für viel schwerwiegender halte ich die auch schon benannten strukturellen Gründe. Also wenn Sie selber aus einer gut bürgerlichen Familie kommen oder Ihre Eltern schon Spitzenpositionen haben, dann ist natürlich der Weg dahin viel, viel einfacher. Wenn dann noch sozusagen Rückenwind in Form von einer bestimmten materiellen Ausstattung dabei ist, dann umso mehr. Und wir wissen eben, es gibt eine Vermögensmauer innerhalb von Deutschland nach wie vor. Wenn man jetzt auf die gesamten Erbschaften guckt, geschätzt 250 bis 350 Milliarden Euro pro Jahr, dann geht eben nur ein Bruchteil, vielleicht 2 oder 3% werden in Ostdeutschland vererbt. Und das sind eben so Ungleichgewichte, die man nicht so ohne weiteres reparieren kann. Ich denke aber trotzdem, dass man noch ein bisschen was da tun kann und dass auch in den jüngeren Generationen etwas Bewegung da drin ist.
Und Sie sprechen von Ungleichgewichten. Jörg Fellecker hat uns geschrieben, wenn jede Statistik nach Ost und West ziseliert wird, und da sind wir in der Gegenwart, ist doch eine Neiddebatte zwangsläufig die Folge. Dieses ständige Aufrechnen ist aus seiner Sicht unnötig und überhaupt nicht zielführend. Wenn wir in die Zukunft schauen wollen, was würden Sie sagen, müssen wir das langsam beiseite schieben?
Ja, ich würde das nicht immer so als Repräsentationsproblem diskutieren, das ist es auch. Und da haben ja meine Vorrednerin auch schon Dinge dazu gesagt, die ich auch für richtig und wichtig halte. Aber es ist natürlich in Ostdeutschland auch das Problem, dass wir ein sehr schwaches Band zwischen der allgemeinen Bevölkerung und den gesellschaftlichen Eliten haben. Was natürlich auch dann wiederum dazu führt, dass es ja Systemskepsis gibt, Elitenkritik etc. Aber man kann natürlich auf einem viel niedrigeren Niveau, auch unterhalb von Quotendiskussionen anfangen, wenn man darüber nachdenkt, dass es eben Fördernetzwerke geben kann, dass es Mentoren geben kann oder Mentoren und Patenschaften oder dass es auch eine Führungsakademie Ost geben kann, wie wir es in anderen Bereichen auch haben, wo man Leute einfach versucht zusammenzubringen, Talente erkennt, die dann in die richtigen Netzwerke bringt. Und ich glaube, das wäre ein Weg, den man in Ostdeutschland beschreiten kann, ohne dass man irgendwie eine Neiddebatte anzettelt.
Warum sollten wir das tun? Was geschieht, wenn wir es nicht tun?
Ja, ich glaube, dann bleibt Ostdeutschland in gewisser Weise etwas an die Seite gedrängt in der Form der Repräsentation in den Eliten. Dann sind natürlich auch die Themen, die Interessen, die Befindlichkeiten, die Ostdeutschland ausmachen, weniger sichtbar. Dann ist es natürlich auch so, dass es eine starke, wirklich Kluft zwischen den Eliten und der allgemeinen Bevölkerung gibt. Und dann wundert man sich oder man braucht sich nicht zu wundern, wenn die Ostdeutschen oder einige Gruppen auf die Straße gehen und auf die da oben schimpfen, weil da einfach wenig Verbindung, wenig Kontakt ist. Es gibt auch wenige Personen, die sozusagen in bestimmte Milieus in Ostdeutschland hineingehen können und dort auch eine Art von Anerkennung erfahren können. Und da eben nicht als Fremde auftauchen. Das ist ganz wichtig. Wir sehen das wirklich auch an anderen Orten, dass man nicht einfach eine Gesellschaft sozusagen so auf so eine Art überschichten kann. Und das betrifft eben auch die Elitenpositionen in Ostdeutschland selbst. Und deswegen, glaube ich, muss man ein bisschen an dem Thema dranbleiben. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man das noch miteinander diskutiert.
Und Sie haben, Stefan Mau, in Ihrem Buch Lüttenklein...
Kann ich da kurz mal einhaken?
Okay, Lars Vogel möchte gerne, Politikwissenschaftler in Leipzig.
Man sollte bei dieser Diskussion tatsächlich zwei Dinge auseinanderhalten. Also das eine ist sozusagen, dass es wichtig ist, dass die Ostdeutschen in den Positionen sind, einfach für das Gefühl, dass ähnliche Chancen bestehen. Das ist das eine. Was jetzt Herr Mau gesagt hat, kann man auch so lesen, dass dann damit sofort gleich die viel stärkere Verbindung zwischen Eliten und Bevölkerung hergestellt wird. Das ist nicht zwingend der Fall. Also wenn wir uns anschauen, diejenigen Ostdeutschen, die dann doch nach 1990 angefangen haben, in politische Führungspositionen zu gehen, die Parlamentarier und Minister wurden, dann könnte man sehr schnell sehen, dass diejenigen sich sehr schnell angepasst haben an die politischen Einstellungen, an die Denkweisen und so, die ohnehin in Westdeutschland bei ihren westdeutschen Kollegen vorherrschten. Die haben sich also sehr schnell angepasst. Es gab also am Anfang durchaus einige Ostdeutsche, insbesondere jetzt in Ostdeutschland, denken Sie nur an ostdeutsche Landtagsabgeordnete. Ja? Und diese Anpassung hat sehr schnell stattgefunden. Das heißt, man muss so ein bisschen unterscheiden, bekommen wir dann wirklich eine andere Politik? Denn das Problem, dass es eine gewisse Distanz zwischen Elite und Bevölkerung gibt, das ist ja nicht nur was wirklich für Ostdeutschland gilt. Man sollte es also nicht als Allheilmittel ansehen, aber was eben wichtig ist, diese symbolische Repräsentation der Chancengleichheit. Ob das dann wirklich die besseren Repräsentanten für Ostdeutschland sind, das muss man erst noch mal sehen. Aber wenn sie eben nicht da sind, ist dieses Gefühl, als Gruppe nicht ernst genommen zu werden, auf jeden Fall noch mal verstärkt ausgeprägt.
Also es geht im Prinzip darum, wir kennen auch Umfragen in Ost und West, wo man auch weiß, dass das Glücksgefühl oder die Zufriedenheit sich angenähert hat. Aber man braucht, damit dieses Ungerechtigkeitsgefühl nicht bleibt, doch mehr Ostdeutsche in Führungspositionen. Habe ich das so richtig verstanden?
Also ich würde schon sagen, ja. Ich würde Herrn Vogel auch ein bisschen nochmal widersprechen, wenn wir ein bisschen Kontroverse haben dürfen. Ich glaube, das ist dennoch wichtig. Es geht ja nicht nur um politische Eliten, sondern es geht um gesellschaftliche Eliten allgemein. Und dann macht es durchaus schon einen Unterschied, auch in Ostdeutschland. Da kann man sich mit Leuten darüber unterhalten, ob der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, der Chef der Universitätsklinik, also ob dieses gesamte Personal eben aus dem Westen kommt oder aus dem Osten. Und ich denke, die Chancen, die Gleichheit oder auch die Möglichkeit, überhaupt Aufstiege zu realisieren, ist ein zweiter Aspekt. Aber ich glaube auch, dass Kommunen, dass große Verwaltungen und so weiter, dass die zum Teil dann doch anders operieren würden. Und in den 90er Jahren war das vielleicht noch drastischer. Ich glaube, heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so gewichtig. Und es ist auch so, natürlich haben sich die Ostdeutschen eingefädelt und auch sozusagen den westdeutschen Standards angenähert, sobald sie dann in diese Elitenpositionen aufrücken. Ist ja auch eine Voraussetzung dafür. Aber man könnte ja auch sagen, dass mit einer größeren Repräsentanz von Ostdeutschen sich natürlich auch die Selbstverständnisse der Eliten in der Summe wiederum verändern. Und das wäre etwas, was wir auch bei anderen Gruppen befürworten, also bei Migrantinnen und Migranten, die aufsteigen, oder bei mehr Frauen in Führungspositionen.
Ja. Da kommt das Ja von Lars Vogel aus Jena. Wir haben einen Hörer in der Leitung, der hat die 00800 446 4464 gewählt, kostenfrei aus Deutschland und Europa. Schönen guten Tag, Lutz Freitag.
Hallo, grüße Sie.
Sie haben uns angerufen, weil Sie was in die Sendung tragen möchten.
Ja, ich bin vielleicht an so. Ich arbeite seit der Jahrtausendwende, also mein gesamtes Berufsleben, in Unternehmen und auch Behörden im Osten. Und da so sprechen wir nicht über elitäre Positionen, sondern eher so das mittlere Management in größeren Verwaltungen. Und ich beobachte im Moment, dass wir eine Umkehr eine ganz neuen Personalbedarf haben, sowohl in Firmen als auch in Behörden. Und gerade auch für Führungspositionen gar nicht immer unbedingt Ostdeutsche zu verfügen. Verfügung stehen. Wenn die zur Verfügung stehen, dann hat sich gezeigt, dass man aus Sicht des Arbeitgebers für die auch ein hohes Interesse zeigen sollte, weil das Leute sind, die verlässlich bleiben und diese Position nicht als Sprungbrett in die nächste Position nutzen. Und das wird inzwischen, das ist so meine Wahrnehmung, als Vorteil sozusagen empfunden.
Und wir haben keine ganz so optimale Telefonleitung. Das ist eingangs etwas untergegangen. Sie stammen gebürtig woher?
Ich stamme aus der Lüneburger Heide.
Und sind dann in den Osten gegangen, haben uns erklärt, dass Sie Ihr gesamtes Berufsleben im Prinzip dort leben. Und ich fasse es einfach nochmal zusammen, weil es ein bisschen Aussetzer gab. Und Sie haben den Eindruck, dass inzwischen tatsächlich auch Menschen gesucht werden, die eine ostdeutsche Biografie haben, weil die Erfahrung der Unternehmen ist, die bleiben, die gehen nicht, die nehmen es nicht als Sprungbrett. Und das ist eine positive Entwicklung, würden Sie sagen?
Richtig, genau so, ja. Mhm. Ja, dabei spreche ich vor allem von ländlichen Raum, also jetzt so Kleinstädte, Mittelzentren und sowas als Arbeits- und Wohnort.
Wir sprechen heute über wenig Ostdeutsche in Führungspositionen, was sich da möglicherweise mit den nachfolgenden Generationen ändert. Aber man kann das natürlich erweitern und auch fragen, was sich möglicherweise im Zuge auch des demografischen Wandels ändert. Also Arbeitskräfte werden händeringend gesucht. Ich weiß nicht, wer das in meiner Runde beantworten kann. Steffen Mau.
Ja, ich würde das im Prinzip, also der Hörer hat das, glaube ich, sehr gut beschrieben. Das ist jetzt sozusagen eine grundlegende Veränderung zu der Massenarbeitslosigkeit und auch der großen Freisetzung der 90er Jahre, also dass wirklich mehr Nachfrage da ist. Und wir sehen das im Prinzip auch in neueren Daten, dass bei den jüngsten Kohorten eigentlich diese Unterschiede zwischen Ost und West schon verschwinden. Also da gibt's und dann muss man jetzt nicht nur auf Eliten im engeren Sinne gucken, sondern wenn man das wirklich ausdehnt auf Personen mit Führungsaufgaben oder Leitungsverantwortung, also auch mittleres Management, mittleres Verwaltungspersonal mit Vorgesetztenfunktion. Und da sind die Ost-West-Unterschiede im Prinzip kaum noch sichtbar. Und das wäre jetzt so meine Hoffnung, dass darüber natürlich dann auch Aufstiege dann in die gesellschaftlichen Spitzen realisiert werden könnten. Aber es ist jetzt, glaube ich, ein Moment, wo sich doch Dinge verschieben.
Wir haben ganz kurz schon angesprochen, warum es wichtig sein kann. Ich möchte mich erstmal bei Lutz Freitag auch nochmal bedanken, dass er uns angerufen hat, diesen Aspekt reingebracht hat, der ja offensichtlich auch positiv stimmen lässt, wenn wir auf die zukünftigen Entwicklungen schauen. Aber die Frage nochmal stellen, warum es wichtig ist, dass mehr Menschen mit ostdeutscher Sozialisation in die obersten Führungsetagen tatsächlich auch kommen. Johannes Stemmler, Sie sind auch Politikwissenschaftler. Sie arbeiten am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung an einem Projekt. Da geht es um den Strukturwandel in der Lausitz. Haben also möglicherweise da ja auch einen Blick darauf, wie ist es in der Region, wie sieht es da aus? Warum ist es möglicherweise eben auch von Bedeutung, dass wir mehr auf die Diversität, wie wir es hier ja auch schon mal genannt haben, achten, wenn es um Ost-West geht?
Also für die nächsten 20 Jahre werden in der Lausitz relativ viele Dinge gleichzeitig passieren. Kohleausstieg, der Versuch erneut eine Wirtschaft zu transformieren mit der Hoffnung, dass man nicht durch eine sehr tiefe Delle gehen muss. Dazu sind die Ängste sehr, sehr groß, weil die frühen 90er Jahre einfach noch nicht so lange her sind. Jetzt hat sich das politische System sehr bewegt und eine Kohlekommission ins Leben gerufen und die hat einen Kompromiss dann produziert, sogar fast einen Konsens und gesagt, okay, ihr steigt aus der Kohle aus und wir als Gesellschaft, wir kompensieren das jetzt in der Lausitz mit 20 Milliarden Euro. Und der Effekt auf die Wahlen, die dann passiert sind, einmal die Europawahlen und dann die Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg, war sehr, sehr klein. Und was wir immer wieder gehört haben, war, ja, die da oben können ja versprechen, was sie wollen. Das kommt bei uns sowieso nicht an. Und zweitens, der Baggerfahrer kann im Hightech-Unternehmen oder in Forschungseinrichtungen sowieso nicht arbeiten. Was soll das denn? Was immer wieder drin vorkommt, ist ein Element des, wir werden hier behandelt und können selber nicht handeln. Und das ist etwas, wo wir auch, wenn wir über Eliten sprechen, glaube ich, mit anschließen können. Versetzen wir Menschen im Osten überall eigentlich in die Lage, ausreichend in die Lage, ein Stück weit über ihre eigene Geschicke mit zu verfügen. Jetzt ist der Kohleausstieg, das ist natürlich eine spezielle Situation, weil man ein hegemoniales Großunternehmen hat, was da oder ähnliche Strukturen seit Jahrzehnten die ganze Region bestimmt. Wenn das weggeht, dann passiert natürlich was mit so einer Region. Aber im Moment ist es eben noch zu einfach, auch für die Lausitzerinnen zu sagen, ja, die da oben machen irgendwas. Wir finden das generell blöd. Und ein Instrument haben wir, wir wählen rechts.
Das heißt, Sie würden Argumente eben aus der Hand nehmen, wenn wir sagen könnten, naja gut, da haben wir eine gute Verteilung. Da sind Menschen aus Ost, West, Nord, Süd, die gucken auf Gesamtdeutschland.
Ich würde einfach sagen, in einer solchen Situation, ähnlich wie nach der Wende, stehen viele Veränderungen an und man wird Fehler machen. Das ist doch völlig klar. Man muss einiges ausprobieren, man kann einiges lernen von früher, aber es werden Fehler passieren. Und meine Position ist, da ist es doch besser, wenn man die Fehler gemeinsam macht und nicht am Ende sagen kann, ja, die da oben, die auch noch zugegebenermaßen alle aus einer Ecke kommen, haben die Fehler gemacht und wir hatten damit nichts zu tun. Das ist Quatsch. Für eine Gesellschaft ist es besser, auch sozusagen eine Risikostreuung zu betreiben, wenn es darum geht, wer übernimmt eigentlich Verantwortung für die Dinge.
Ich möchte Steffen Mau noch kurz ansprechen, Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin, der gleich noch auf einen anderen Termin muss. Für Ihr Buch Lütten Klein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, haben Sie das Viertel in Rostock besucht, in dem Sie selbst aufgewachsen sind. Vielleicht können Sie uns da nochmal anknüpfend an das, was Johannes Stemmler sagt, auch Ihre Eindrücke nochmal kurz schildern, mit Blick auf unser Thema, die Frage, was es bedeutet, wenn weniger Ostdeutsche in Führungspositionen sind.
Ja, ich bin ja selbst als eine Art gesellschaftliche Elite dort wieder zurückgegangen und habe da Interviews gemacht. Und es macht doch schon einen Unterschied, ob ich als Professor der Humboldt-Universität bei Leuten klingle und versuche, die zu einem Interview zu überreden, oder ob ich sage, ich habe hier selbst 20 Jahre lang gewohnt. Also sozusagen die Sprechfähigkeit und auch die soziale Akzeptanz ist eine andere. Und ich glaube, was Herr Stemmler auch gesagt hat, dass letztendlich in so schwierigen Übergangsprozessen man eigentlich auch glaubwürdige Sprecher haben muss. Und die braucht die ostdeutsche Gesellschaft selbst, also ohne, dass man das jetzt so identitätspolitisch aufwerten muss, sondern dass wirklich Leute vor Ort vorhanden sind, die in solchen Prozessen eine wichtige Rolle spielen, die vermitteln können, auch zwischen unterschiedlichen Diskursen. Und das ist eben eine Funktion von Eliten. Eliten sind ja nicht nur sozusagen reine Funktionsträger, die irgendwie technische Dinge absolvieren, sondern das sind eben auch Leute mit einer sozialen Geschichte. Das sind Leute, die in bestimmten sozusagen Kontexten Resonanz erzeugen müssen. Und da ist es schon ein Unterschied, wer eigentlich spricht. Und ich glaube, in Ostdeutschland gibt es eben eine hohe Sensibilität im Hinblick auf die Frage, wer sind eigentlich die Eliten, auch aufgrund dieser Erfahrung, die da in den 90er Jahren gemacht worden ist, aber natürlich auch aufgrund der großen Elitendistanz zu den politischen Eliten der späten DDR. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass dann zum Beispiel in der Lausitz da Leute vorhanden sind, die in gewisser Weise solche Übertragungen und solche Kopplungen vornehmen können. Und das, glaube ich, das können vielleicht Ostdeutsche, die da auch aus der Region kommen, auch die Sprache sprechen, vielleicht ein Stück weit besser als jemand, der irgendwie Hochschulabsolvent ist und ganz toll, aber ganz von woanders kommt und da eigentlich nur als Fremder da drauf guckt.
Mhm. Steffen Mau, danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin. Wir sprechen hier gleich noch über die Frage, was ändert sich eigentlich mit den nachfolgenden Generationen, wenn wir auf die Führungspositionen in Ost und West schauen. Wird es da Veränderungen geben? Sie können uns weiter anrufen. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer. Wenig Ostdeutsche in Führungspositionen. Was ändert sich damit den nachfolgenden Generationen? Das ist das Thema in Campus und Karriere an diesem Samstag, an diesem 30. Jahrestag des Mauerfalls. Da wird ja sehr stark auch geguckt, was war, was ist. Und wenn wir den Blick in die Zukunft richten, wir haben es auch gerade schon gehört, warum es wichtig ist, dass wir sagen, wir haben eben Vertreter aus allen Bereichen unserer Republik in den Führungsetagen. Und zugehört hat auch Josephine Schulz, die ja durchaus gefragt ist als eine derjenigen, die jetzt aufstrebt, die Volontärin bei uns hier im Deutschlandfunk ist, in der Ausbildung zur angehenden Redakteurin quasi hier angetreten ist. Wenn Sie diese ganze Diskussion verfolgen, wenn Sie auf Ihre Eltern schauen, auf Menschen, die Sie umgeben, würden Sie sagen, ja, es ist schon wichtig, dass wir auch das Gefühl haben oder dass da auch Menschen das Gefühl haben, die wirklich im Osten auch groß geworden sind, dass sie vertreten werden, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, die da oben.
Ja, aber mir fällt auch auf, dass da die Erfahrungsräume im Osten auch sehr unterschiedlich sind. Also mir persönlich ist es jetzt zum Beispiel nicht wichtig, wer mein Chef oder meine Chefin ist, ob die aus dem Osten oder aus dem Westen kommt. Ich weiß das auch in der Regel nicht und frage das nicht. Aber ich habe im Kontakt mit anderen Leuten gemerkt, dass zum Beispiel, ich komme ja aus Ost-Berlin, aus Prenzlauer Berg, dass das ein ganz anderer Sozialisationsraum ist als jetzt beispielsweise ein Dorf in Sachsen-Anhalt. Also meine Eltern haben auch studiert. Prenzlauer Berg war ja auch schon zu Ostzeiten irgendwie so ein bisschen der Hort der Künstler, Intellektuellen und so. Und dann habe ich aber von Freunden gehört, die woanders aufgewachsen sind, die wirklich diese Zerschlagung der Industrie, die Massenarbeitslosigkeit bei ihren Eltern, die Abwanderung am eigenen Leib mitbekommen haben, dass das deren Leben so geprägt hat, dass das für die ja so Abwertungserfahrungen sind, die sich irgendwie transportieren auf die nächste Generation. Das hatte ich so nicht, deswegen spielt das für mich nicht so die Rolle, aber ich glaube für viele andere schon.
Das heißt also, es ist keine homogene Entwicklung da, aber Sie würden schon sagen, es gibt viele, die aus dem Kopf haben, dass es ein Ost und ein West gibt.
Wie meinen Sie aus dem Kopf?
Dass es nicht mehr, dass es keine Rolle spielt eigentlich, ob jetzt zum Beispiel ein Bundestagsabgeordneter oder ein Minister oder ein Ministerpräsident in einem Bundesland, dass der eine ostdeutsche Vergangenheit hat.
Also für mich spielt es keine Rolle, aber ich glaube, für viele Leute spielt es eine Rolle. Und ich finde es auch immer schwierig, da sozusagen die Ostdeutschen zu so einem gemeinsamen, als hätten die jetzt irgendwie einen gemeinsamen Anspruch oder gemeinsame Interessen. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Unterschiede einfach.
So soll es auch sein. Und die Unterschiede, die werden sicher auch immer wieder rauszuarbeiten sein. Lars Vogel, ich habe es eingangs erwähnt, Sie sind als Politikwissenschaftler an der Uni Leipzig mit einer Studie betraut, auch im Auftrag der Bundesregierung. Da geht es auch nochmal darum zu schauen, wie ist eigentlich auch die Stimmung in der Bevölkerung? Wie wichtig ist es, dass wir ostdeutsche Repräsentanten in den Führungspositionen haben? Sie haben eingangs schon gesagt, das ist noch nicht abgeschlossen, aber es gibt Tendenzen, dass es nämlich eine Bedeutung hat. Vielleicht können Sie es nochmal mit Blick auf die jetzt gelaufene Diskussion noch einmal aufgreifen. Warum ist es so wichtig und was können wir da möglicherweise auch verändern in nächster Zeit?
Also diese Frage, inwieweit das eine Rolle spielt für die Besonderheiten, die wir in Ostdeutschland ja durchaus haben. Also wir haben ja gesehen, einerseits wurde es schon genannt, die Vermögensverhältnisse sind anders, aber wenn wir einfach auf die politischen Einstellungen und auch auf das Wahlverhalten schauen, sehen wir ja dann durchaus auch Unterschiede in der, welche Parteien gewählt wird, wie stark die Distanz zum politischen System ist, die ist in Ostdeutschland größer ausgeprägt. Das heißt, es scheint hier plausibel zu sein, dass man sagen kann, diese Unterrepräsentation der Ostdeutschen, die führt irgendwo zu dem Gefühl, nicht ganz dazu zu gehören und führt deshalb auch darüber vermittelt dem Gefühl einer gewissen Distanz gegenüber dem politischen System der Demokratie insgesamt. Ich muss gestehen, dass Sie haben es erwähnt, die Studie ist noch nicht abgeschlossen. Ich kann darüber nichts sagen. Es ist eine plausible Vermutung, die wir dort prüfen, der wir dann nachgehen werden. Was man allerdings sagen kann, ist, dass das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, ein sehr wichtiger Treiber für Demokratieferne ist. Ja, also wenn man die Leute fragt, ob sie nicht mal unbedingt selbst sich als Ostdeutsche fühlen oder als Ostdeutsche das Gefühl haben, benachteiligt zu sein, sondern wenn man sie einfach fragt, ob die Ostdeutschen als Gruppe, unabhängig von der individuellen Erfahrung, Bürger zweiter Klasse sind, da stimmen sehr viele Leute zu erst einmal. Und diese Leute sind dann auch häufiger unzufrieden mit der Demokratie. Und das zieht sich dann eben verschiedene Bereiche, also dass sie dann unzufrieden mit der Demokratie insgesamt sind, aber auch mit den Akteuren und bestimmten Institutionen und Verfahrensweisen. Ob dieses Gefühl jetzt aber ausschließlich an der Unterrepräsentation hängt, das ist sozusagen noch eine offene Frage, und Sie haben es richtig erwähnt, die untersuchen wir gerade.
Johannes Stemmler, wenn Sie das gerade nochmal verfolgen, dieser Treiber für Demokratieferne, Sie sind lange als Stimme der dritten Generation Ost ja auch aufgetreten. War das etwas, was Sie auch immer im Blick hatten, dass Sie gesagt haben, wir müssen da ein bisschen ran, wir müssen auch als jüngere Generation ran, wir müssen aufrütteln, wir müssen klar machen, wie wichtig das ist, weil Sie auch die Sorge haben, dass genau das passiert, der Frust sich verstärkt?
Wir hatten das damals, als wir angefangen haben, 2010, nicht so ganz auf dem Schirm. Der erste Impuls, da ging es noch um 20 Jahre Mauerfall und 20 Jahre Wiedervereinigung, war zu sagen, wir haben keine Lust mehr zu verbergen, dass wir aus dem Osten sind. So, wir wissen das sowieso und wir versuchten bis dahin immer, dass das möglichst keiner merkt, und da hatten wir keine Lust mehr drauf. Das zweite war, Wir wollten natürlich diese mediale Selbstverständlichkeit, wenn man über den Osten spricht, dann ist meistens was Negatives. Dem wollten wir was entgegensetzen und sagen, Moment, ne, da muss man nicht nur rechtsradikal oder arbeitslos sein oder graue Fassade haben, sondern das bedeutet für uns was, und weil wir junge Leute sind, können wir das ganz anders füllen. Dann dachten wir auch, ja, nach uns, das wird sich schon wieder irgendwie auflösen. Und jetzt sehen wir gerade 30 Jahre, zum Jubiläum 30 Jahre Mauerfall, es gibt eine ganze Reihe kleinerer, größerer Bewegungen, die genau dieselben Punkte machen. Wir sind der Osten, große Website, vor zwei Wochen online gegangen, Aufbruch Ost in Leipzig, der Hashtag der andere Osten. Und die Haltung, die dahinter steht, und ist immer wieder eine ähnliche. Wir sind auch aus dem Osten, wir sind auch Ostdeutsch. Das bedeutet für uns nicht alles, aber mehr als nichts. So. Und weil es mehr als nichts bedeutet, möchten wir gerne daran mitarbeiten und uns einbringen, wenn es um die Definition davon geht, was es denn ist, worüber wir da sprechen. Und gerade in diesem Mittelfeld zwischen, nein, nicht alles ist Ostdeutsch, nicht alles kann darüber interpretiert werden, aber es ist auch eine Illusion zu glauben, es würde einfach so weggehen, wenn wir nicht drüber sprechen. In diesem Mittelfeld ist eigentlich die spannende Debatte. Und da ist es doch nur gut, wenn alte und junge Ostdeutsche und Westdeutsche ganz unterschiedlicher Couleur sich versuchen, darüber zu streiten, wie man denn damit umgeht.
Das wäre fast ein gutes Schlusswort, aber wir haben Gott sei Dank noch ein paar Minuten, denn Frau Kissing aus Tübingen ist in der Leitung und sie hat uns angerufen und wartet schon eine ganze Weile, und ich freue mich, dass sie jetzt noch Zeit hat, das zu sagen, was sie in die Sendung reinbringen möchte. Schönen guten Tag, Frau Kissing.
Ja, hallo, ich grüße Sie. Ja, die Tage jetzt vor diesem schon Jubiläumsmauerfall und die ganze Berichterstattung ringsherum hat mich dann doch auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, auch als ich gehört habe, es gibt kaum, gerade in den östlichen Bundesländern, in meiner alten Heimat, gibt es kaum Führungskräfte in den obersten Positionen. Da wollte ich ganz kurz einfach berichten, dass es mir ganz anders gegangen ist. Ja gut, als die Mauer fiel, waren mein Mann und ich gerade noch in Leipzig Studenten. Also ich war in der Endphase von einem Forschungsstudium der englischen Sprach- und Literaturwissenschaft. Mein Mann hat in Leipzig an der Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport studiert. Und wir hatten einen kleinen Sohn. Ja, und dann brach um uns herum erstmal alles zusammen. Wir waren damals 25, 26 Jahre alt oder auch jung. Und es war dann trotzdem ziemlich klar, dass wir unsere Pläne fürs Leben anders gestalten müssten. Wir haben das natürlich dann erstmal in der alten Heimat versucht. Das hat leider nicht funktioniert. Und dann hatten wir die Möglichkeit, nach Südwürttemberg, also nach Baden-Württemberg zu gehen. Und seitdem bin ich in führenden Positionen tätig. War dann damals Ende 20, Anfang 30. Ich habe zunächst angefangen in einem kleinen Bildungsunternehmen, habe ausgesiedelte Ärzte, das waren Humanmediziner und Tierärzte, betreut. Ich habe da medizinische Fachsprache unterrichtet, Bewerbungstraining, EDV-Grundlagen. Und ich war genau die Richtige für diese Zielgruppe. Und das hat mein damaliger Chef, der Leiter dieses Instituts, ein Westfale, der hat das sehr gut erkannt. Und das hat dann eigentlich die Weichen gestellt, auch für meine weitere Karriere, so möchte ich es mal sagen. Und jetzt bin ich jetzt schon seit einigen Jahren in einer großen Organisation der ärztlichen Selbstverwaltung als Personalentwicklerin. Ich leite die Ausbildung. Ich habe ein Team, konnte ganz viel gestalten.
Ein Beispiel also für einen Aufstieg nach dem Mauerfall. Allerdings muss man sagen, Wermutstropfen in Westdeutschland dann. Aber immerhin, es hat geklappt. Ich danke auch Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und Ihre Erfahrungen geschildert haben hier in der Sendung Campus und Karriere an diesem Samstag, in der wir gesprochen haben über die Frage, warum sind eigentlich immer noch weniger Ostdeutsche in Führungspositionen? Was ändert sich da möglicherweise gerade? Ich danke Ihnen allen, dass Sie zugehört haben. Mit dabei waren Steffen Mau, der Professor für Makrosoziologie von der Uni in Berlin, Josephine Schulz, unsere Deutschlandfunk-Volontärin hier, Dr. Johannes Stemmler, Vertreter der dritten Generation, Politikwissenschaftler am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, und Lars Vogel von der Uni Leipzig. Ihnen allen auch Dankeschön fürs Mitmachen, fürs Hinhören, für alles, und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstag. Ich bin Petra Enzminger, verabschiede mich von Ihnen.